Nehmen wir bitte unsere Bibel zur Hand und schlagen wieder die Apostelgeschichte auf. Kapitel 20 ab Vers 17. Habt ihr noch eine Bibel dabei? Dann nehmen wir bitte eine. Oder schau mal bei deinem Nachbar oder Nachbarin mit. Die wird sie gerne mit dir teilen. Denn wir wollen uns heute auf Gottes Wort konzentrieren. Habt ihr eure Bibel? Dann schlag mal auf. Apostelgeschichte 20, Vers 17. Und mit Bibel in die Hand, lasst uns miteinander beten. Liebster Herr Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du, unser Retter, der uns liebt mit ewiger Liebe und uns geliebt hat bis ans Ende. Wir bitten dich, bleib gnädig bei uns. Unser Bruder Bartimäus hat damals zu dir geschrien und du bist sofort stehen geblieben. Herr, bleib auch bei uns. Hilf uns, wenn wir uns nach dir ausstrecken, um dich um alles zu fragen, was wir brauchen. Denn du bist unser Reichtum. Deine Liebe ist so groß, du willst uns nichts Gutes vorenthalten. Du schaust in unsere Herzen und kennst unsere Bedürfnisse, bevor wir darum bitten. Lass bitte heute etwas, ja viel von deiner Fülle, in unsere Bedürfnisse fließen. Und besonders, Herr, lass es so sein, wie du einst mit zwei Menschen unterwegs nach Emmaus gegangen bist und ihnen die Schriften erklärt hast, damit sie dich sehen und verstehen konnten. Und damit ihre Herzen in ihnen brannten. So sei jetzt unser Lehrer. Wir beten es in deinem Namen. Amen. Dieses wunderschöne Buch, das wir hier in Handen haben. Überall, wo wir es aufschlagen, finden wir etwas, das uns sagt, dies ist das treue Wort Gottes. Und je mehr wir unsere Bibel lesen, desto unmöglicher wird es, nicht zu glauben und von dem überzeugt zu sein, was wir darin finden, oder? Wo immer wir hinschauen, entdecken wir die ungeschminkte Wahrheit Gottes, ganz realistisch, ganz wahr und treu. Und vielleicht habt ihr euch einmal gefragt, warum wir, wenn wir zum Beispiel die Geschichte von Abraham, diesen Glaubensriesen, lesen, warum wir gerade auch dann über Zeiten lesen, in denen er im Glauben versagte. Aber schau mal, die Bibel ist so. Sie malt ihre Porträts mit allen Fehlern und Schwächen. Das ist ihre Treue. Sie ist einfach realistisch. Und daarom sehen wir auf dem Berg der Verklärung den Herrn Jesus umgeben von einer Gruppe von Versagen, wie man sie sich nur denken kann. Mose, sein Scheitern hat ihm den Zugang zum gelobten Land verwehrt. Elia, mit seinen Nerven zusammenbruch. Petrus, der einfach keine Ahnung hatte, was los war. Und wie üblich ins Fettnäpfchen trat. Und Jakobus und Johannes geraden dabei, Jesus zu verlassen und zu fliehen. Wie wahr, wie real. Genau, die Bibel ist so. Und ich habe den Berg der Verklärung erwähnt. Man könnte kein besseres Bild für die Kirche haben. Eine große Schar von Versagen, die sich um einen herrlichen Erlöser versammeln. Es kann nicht schaden, wenn wir uns das vor Augen halten, wenn wir an diesen Punkt in der Apostelgeschichte einsteigen. Denn auch hier spricht das Wort Gottes wirklich genau aus der Situation zu uns, als Paulus die Ältesten von Ephesus versammelt und beginnt sie zu unterweisen. Und interessant, ganz anders hier als in alle anderen predigten in de Apostelgeschichte. Ganz anders. Is ook die einzige predigt in de apostelgeschichte die voor christen gehalten wird. Was für eine Gelegenheit. Und was für eine Prediger. Hier ist unser lieber Bruder und Apostel Paulus. Schau dich ihn einmal an. in seiner ganzen Hingabe. Und wir wissen, seine Zeit in Ephesus, das sind alle Älteste von Ephesus hier, seine Zeit in Ephesus war von höchst ungewöhnlichen Ereignissen geprägt, wie es in Kapitel 19 heißt. Aber interessant, als Paulus auf diese Zeit zurückblickt und heraussucht, woran sie sich erinnern sollen, erzählt er nichts davon. Er erwähnt nur, dass er täglich verkündigt und geleerd hat. Das ist, woran er sich erinnern will. Schau mal, Vers 20, wo er sagt, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass sie es euch nicht verkündigt und geleerd hatte. Öffentlich und privat. In den Häusern. Das ist so war er, unser Paul. Er predigte und lehrte, damit die Wahrheit gehört und auch klar wird. Das war sein Anliegen. Dass er mit Tränen erfüllten Augen Juden und Griechen nachlief. Dass er das Evangelium von der Gnade brachte. Und sie zur Umkehr und zum Glauben aufrief. Echt Paul. Der Paulus, den wir kennen und lieben. Und am Ende breitet er seine Hände über sie aus. Ihr wisst, sagt er, dass diese Hände, ich sehe das so vor mir, dass er da steht und dass er die Hände ausbreitet. Dass diese Hände mit mir und denen, die bei mir waren, gedient haben. Das ist Paulus. Immer verantwortlich für seinen eigenen Unterhalt. Immer großzügig für die, die bei ihm waren. Und es ist immer wieder Jesus zuerst, Jesus zuletzt und Jesus auf jeder Station dazwischen. Hast du es bemerkt? Vers 19, da beginnt der Bericht über seine Zeit in Ephesus. Ich habe dem Herrn gedient. Als Sklave ihm gedient, steht daar buchstäblich. Und am Ende der Predigt ist Jesus wieder da. Dass man sich an das Wort des Herrn Jesus erinnern muss, der selber gesagt hat, geben ist seliger dan nehmen. Schau mal, wie liebevoll er immer wieder auf Jesus eingeht. Quer durch die Predigt, Vers 21, der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Das persönliche Vertrauen auf unseren Herrn. In Vers 24, der Herr der Ernte, der ihm einen Lauf gegeben hat und ein Amt, das er zu erfüllen hat. Und wunderbar, ich habe es schon gelesen, Vers 28, die Gemeinde Gottes, die er, Jesus, durch sein eigenes Blut erworben hat. Beeindruckend, oder? Ja, wir kommen hier Paulus sehr, sehr na. Und daarom is deze predigt zo etwas Besonderes. Wir sind hier jetzt nicht, meine Lieben, jetzt nicht wie in anderen Kapitel dabei, wenn der Apostel in die Welt hinausgeht, um die Welt für Christus zu gewinnen. Und wir werden nicht durch Beispiele belehrt, wie wir mit den Gedanken und Situationen umgehen sollen, die uns in der Welt begegnen. Das ist hier ganz, ganz anders. Dies ist der wunderbare Paulus, der zur Gemeinde spricht und uns von uns selbst auch erzählt, wie wir sind. Der uns nährt und aufbaut. Der uns stark macht für das, was Jesus in kommenden Tagen von seiner Gemeinde erwarten wird. Das, ja, das bewegt auch mir. Letzten Sonntag für die Ferien, dann denkt man auch an die Gemeinde. Ich gehe wieder weg. Und ja, wie ist das in den kommenden Wochen und den kommenden Tagen? Ich bin Paulus nicht, mache dich keine Sorgen. Die braucht am Ende nicht ganz zu weinen. Das ist nicht nötig. Aber hör mal wie das an. Dies ist Paulus, ich sag mal, dies ist Paulus Oberzaal. Genauso wie Jesus die Seinen in der Nacht, in der er ihnen erzählte, dass er sie verlässt, in einem Oberzaal versammelte. Habt ihr es bemerkt, als wir es gelesen haben? Paulus spricht wörtlich wie einer, der weggeht, um nie wieder gesehen zu werden. Diese Absicht habe ich nicht. Vers 25, ich weiß, dass keiner von euch, unter denen ich umhergezogen bin, um das Reich Gottes zu predigen, mich jemals wiedersehen wird. Oei. Ihr werdet mich nicht wiedersehen. Das war es, was sie so ergriff, dass wir kurz nach dem Ende finden, was sie am meisten betrübte, war das Wort, dass er sprach, dass sie ihn nie wiedersehen würden. Ja, und genau das ist eigentlich die Bedeutung. Die Bedeutung dessen, was wir hier vor uns haben. Diese Predigt befindet sich, wie Brian das letzten Sonntag formuliert hat. Ich habe das behalten. Die Bedeutung ist, dass wir hier an einer Trennlinie in der Kirchengeschichte stehen. Also auf der einen Seite gibt es die Zeit der Apostel. Die Zeit, in der diese einzigartigen von Jesus berufen Männer die Kirche lehrten und leiten, wirklich Augenzeugen von Jesus, was er getan hat, was er gemacht hat. Und wir stehen in der Zeit ohne Apostel. Wie werden wir uns dann verhalten? Was werden wir tun? Wie treffen also diese Schriftsteller für dich und für mich, für die ganze Kirche unseres Herrn? Denn wir sind über diese Linie. Die Apostel sind fort. Es gibt keinen Apostel mehr. Also wie sind wir platziert eigentlich? Was sind unsere Mittel? Was machen wir? Sehen wir uns miteinander erstens die Form, sag mal die Struktur seiner Predigt an. Das wird der einfachste Weg sein, um zu verstehen, was hier los ist. Schau mal zuerst in Vers 18, wo er sagt, ihr wisst. Er blickt zurück, erzählt etwas, was sie bereits wissen. Ihr wisst. Und jetzt bitte nach vorne, zu Vers 33. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr selbst wisst. Ihr beginnt und endet in deze zaak, was ihr wisst. Ihr wisst am Anfang, ihr wisst am Ende. Und jetzt komme ich mir zu Vers 22. Nun fahre ich vom Geist getrieben nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Er blickt in die Zukunft und findet die Zukunft unbekannt. Ich weiß es nicht. Aber im Gegensatz dazu, Vers 25, und nun siehe, ich weiß. Und jetzt beschreibt er nicht seine eigene Zukunft, über die er unsicher ist, sondern die Zukunft der Kirche. Nach seiner Zeit. Ich weiß, dass keiner von euch, zu dem ich gepredigt habe, mich wiedersehen wird. Darum will ich euch von eurer Zukunft erzählen. Vers 29. Ich weiß, wenn ich fort bin, werden de reisende wölven bei euch aandringen. Jetzt fangen wir an, die Struktur der Predigt zu spüren. Ja, wir können die Predigt in 4 oder 5 Abschnitte unterteilen. Den Anfang und das Ende mit ihr wisst schon. Und den Teil dazwischen, wo ihr nicht weiß, was mit ihm Paulus geschehen wird, aber sehr wohl weiß, was mit ihnen passiert. Also, komm bitte mit. Und ich werde eigentlich heute mein Bestes tun, Paulus' Notizen zu benutzen und seine Predigt hier vorzutragen. Zuerst die Verse 18 bis 21, die Rückblick auf die Zeit in Ephesus. Was sagt ihr? Die gehen ziemlich schnell, also Hut ab. Er sagt, so will ich das zusammenfassen, Charakter ist das Wichtigste beim Zeugnis. Beim Zeugnis geht es Charakter. Ihr wisst, wie ich gelebt habe. Wir machen uns manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, ja, wie bezeugen wir, mir fehlen die Wörter, sagen wir dann, ja, aber das ist nicht das Erste. Wir sind wir. Nicht was reden wir, wir sind wir. Ihr wisst, was für ein Mensch ich bei euch war. Und dann ab Vers 19 redet ihr über eine eindrucksvolle Sklaverei. Ich war ein Sklave des Herrn. Haben wir auch schon in die Brief van Titus erfahren, weißt du nog? Die erste Predigt in die Titusreihe. Ich bin ein Sklave des Herrn. Das ist hier für uns ein bisschen abgespeckt worden. Unsere Lutherbibel hat, ich habe dem Herrn gedient. Ja, sie mussten natürlich immer was machen in die Übersetzung. Aber ich war ein Sklave des Herrn, sagt er. Und er erzählt dann 4 Dinge über diese Sklaverei. Erstens, sie ist gekennzeichnet durch Demut. Der Sklave hat vor allem eine bestimmte Einstellung zu sich selbst, eine demütige Einschätzung seiner eigenen Position. Zweitens erzählt uns von Tränen. In aller Demut und mit Tränen. Der Sklave weint aus tiefstem Herzen die Bedürfnisse der Menschen. Drittens spricht von Prüfungen. Ich wurde durch die Intrigen der Juden geprüft, schwer geprüft. Aber ich machte trotzdem weiter. Denn ein Sklave hat auch Beständigkeit, auch wenn es schwierig wird. Auch wenn es schwierig wird. Und viertens, die vierte Seite der, sag mal, Sklavenvierzahl, zu sichzelf de Demut, zu anderen Sorge Tränen, zu den Umständen Beständigkeit. Und viertens, siehst du es, Zeugnis. Ihr wisst, dass ich nicht gezögert habe, alles zu verkündigen, was euch hilfreich sein könnte, öffentlich und in den Häusern. Ich habe Juden und Griechen bezeugt, neue Übersetzungen mal sagen, erklärt, aber es ist wirklich bezeugt, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Zeugnis. Aber das Wichtigste ist, was für ein Mensch ich in euren Augen war. Character first. Und während wir jetzt in den zweiten Teil übergehen, Vers 22 bis 24, ich teile das schon voraus mit, was erfahren wir dort? Engagement. Engagement ist der wichtigste Wert im Leben. Vers 22. Jetzt fahre ich vom Geist getrieben nach Jerusalem, ohne zu wissen, was dort mit mir passieren wird. Ich weiß nur dies. In jeder Stadt bezeugt mir der Heilige Geist, dass Gefangenschaft und Mühsal auf mich warten. Aber wenn zoveel weiß, warum sagt dann, ich weiß es nicht? Die Antwort ist, weiß zwar Einzelheiten darüber, was mit ihm passiert, aber der Ausgang unbekannt. Für Paulus unbekannt. Muss sich blind in eine schwierige Situation begeben. Eine Situation, die schon einen starken Mann zurückschrecken lassen würde. Ganz zu schweigen von Paulus mit all seinen Tränen und Schwäche und Angst und all dem. Du weißt es noch, letzten Sonntag. All dem, was unser barmherziger Herr dazu brachte, dass in Korinth zu ihm kam und sagte, Paulus, fürchte dich nicht. Und als die Gruppe Paulus hörte, was der Heilige Geist sagte, Juden werden Paulus gevangen nehmen, dann baten sie ihm, dass nicht nach Jeruzalem gehen würde. Weißt du es noch van de predigt van Brian? Bitte, geh doch nicht, Paulus. Also genoeg om jeden schwanken zu lassen. Aber da gab's was wertvolleres als Trost. Da gab's was wertvolleres als seine Haut zu bewahren. Und diese größere Werte war, Vers 24, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollenden und den Dienst vollenden kann, den der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Was ist der Dienst? Das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Diese Verpflichtung gegenüber meinem Herrn Jesus. Wie schön diese Name und Titel, hè? So einfach, wie das klingt. Meine Mutter hat es auch immer gern gesagt. Mein Herr Jesus. Nicht der Herr Jesus Christus, wie üblich, sondern wunderschön, mein Herr Jesus. Oh, wenn ich nur tun kann, was von mir will, mein Herr. Weil ich nur das schöne Evangelium der Gnade weitergeben kann. Wenn ich nur das tun kann, dann schätze ich das mehr als alle anderen. Dieser Charakter, der steht voran. Dieses Engagement für seinen Herrn und für das Evangelium. Gut. Jetzt den dritten Teil. Die Verse 25 bis 28. Den ersten Ich weiß Teil. 25. Und nun schau mal. Ich weiß. Jetzt blickt in die Zukunft der Kirche. Ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen wird. Ihr alle, zu denen ich hingekommen bin, um das Reich zu predigen. Darum bezeuge ich euch hier, ich bin unschuldig an dem Blut aller Menschen, denn ich habe nicht gezögert, euch den ganzen Willen Gottes zu verkündigen. So gebt Acht auf euch selbst, besser kümmert euch um euch selbst. Kümmert euch nochmal, kümmert euch um euch selbst, hörst du es? Und um die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Aufsehen, zu Hirten der Kirche Gottes, die er mit seinem eigenen Blut erworben hat. Bewegend, oder? Was sagt er da zu ihnen? Er hat gesagt, sein eigener Dienst hat er in große Treue ausgeführt. Aber was sagt er über ihre Zukunft? Warum sagt er das Selbstfürsorge, so will ich das mal formulieren, Selbstfürsorge die erste Pflicht des Dieners ist? Ich habe das manchmal in alle Gemeinden, die ich gedient habe in den Niederlanden, immer betont in einer Predigt, in einer Ansprache, wenn neue Ältesten und neue Diakonen berufen werden zur Dienst. Damit fängt alles an. Selbstfürsorge. Schau mal. Kümmert euch um euch selbst und um die ganze Herde. Oh, der Dienst war wichtig, super wichtig, dieser Dienst. Nach Vers 17, wo wir angefangen haben, werden sie Ältesten. Sie waren die Ältesten, die reifsten in der Gemeinde. Aber kommen wir zu Vers 28, sie sind Hirten der Herde. Sie haben einen fürsorglichen Hütedienst, sind Aufseher. Das heißt, sie haben die Verantwortung, die ganze Herde Gottes ständig im Auge zu behalten. Und diese Herde ist etwas ganz, ganz Kostbares. Weil Gott sie als seinen eigenen Besitz mit dem Blut seines eigenen Sohnes gekauft hat. Ist das nicht ganz wertvoll? Mit seinem Blut gekauft? Ja, eigentlich buchstäblich steht da, die Gemeinde, die er erworben hat mit seinem Blut. Bitte, bitte, meine Lieben, überdenke dieses Wort einen Moment mit mir. Die Gemeinde, die er zu seinem eigenen persönlichen Besitz machte. Die alten Könige, weißt du noch, die alten, die theoretisch besaßen die alles. Aber wie bei den Millionären von Österreich heute. Es ist einfach alles zu haben, aber nur sehr wenig zur Verfügung zu haben. Die alten Könige besaßen alles, aber damit sie auch wirklich was besaßen, hatten sie Schatztruhen. Und in eine Schatztruhe legten sie ihren ganz persönlichen Besitz. Das ist das Wort, das Paulus hier benutzt. Die Kirche, was ist die Kirche? Das, was Gott, dem alles gehört, in seine Schatztruhe gelegt hat. Sein wertvollster Besitz. Zo wertvoll, zo totaal wertvoll. Dat het bereid war, sie mit dem Blut seines einzigen Sohnes zu kaufen. Nun, meine Liebe, wenn ich das so sage und betone, wie wichtig muss dann diese Selbstfürsorge sein, wenn sie vor dem Vorrang hat? Oder? Kümmert euch um euch selbst. Ich spreche auch wegen der Audiodatei, ich spreche auch jetzt zu meinen Brüdern in Dienst. Kümmert euch um euch selbst. Auch für die Theologiestudenten, die mithören. Kümmert euch um euch selbst. Weißt du, wie geht das immer? Das, was an erster Stelle steht, ist oft auch das, was als erstes verloren wird. Und die Hauptsünde der Pfarrer ist immer, das Beste dem Guten zu opfern. Und jeden Tag, jede Woche, voll und ganz mit guten Dingen zu verbringen, mit schönen Dingen, mit Dingen, die Gott ehren, Dingen, die die Kirche achten und für die Menschen sorgen, aber pass auf. wenn wir in dieser Hirtenaufgabe unseren eigenen Weg mit Gott, wenn wir das Wohlergehen unserer eigenen Seelen vernachlässigen, und das passiert oft im Pfarrhauser, dann passiert das, bis der Tag kommt, an dem wir nichts zugeben haben, weil wir nichts auf Lager haben und die Herde Gottes nicht gefüttert wird, weil der Diener unterernährt ist. Also selbst Fürsorge hat Priorität im Dienst. Darum macht ein Pfarrer auch einmal in einem Sommer Ferien, damit das dann wirklich auch etwas einfacher aller Priorität hast. Verstehst du? Nummer 4. Richtungsweisende Lehre ist der Schutz der Kirche. Die Verse 29 bis 32. Richtungsweisende Lehre ist der Schutz der Kirche. Jetzt sagt er zum zweiten Mal, Vers 29, ich weiß. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nie aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und pass auf, in diesem zweiten Ich weiß spricht er über die Zukunft. Über Gefahren von außen, nach meinem Abschied werden Wölfe hineinkommen, und von Gefahren von innen, sogar aus euren eigenen Reihen, werden Menschen aufstehen. Siehst du? Wie wir das in onze Klimaschutz auch manchmal sagen, diese und diese Arten von Dieren sind eine gefährdete Spezies. Die Kirche ist eine gefährdete Spezies. Sie ist von der Welt bedroht, von außen, und in Gefahr durch falsche Lehren, von innen. Von denen bedroht, die hineinkommen wollen om zu zerstören, und von denen bedroht, die bereits drinnen zu sein scheinen. Genauso zerstörend. Die Welt und die Wolven, zweimal weh. Die Welt und die Wolven, beide werden die Herde nicht verschonen. Vielleicht ist es daarom dat onze Herr heute in ganz Europa wieder die Wolven auftauchen lässt. Damit onze Augen ein bisschen dafür geöffnet werden, was das heißt. Wie die Schafe in Gefahr sind. Der Herr Jesus sprach über den Wolf, der kommt und die Schafe zerstreut, Johannes 10. Das ist in den Abschnitt über den guten Hirten. Paulus spricht hier nicht von einzelnen Schafen, sondern von der Gemeinde. Von der Gefährdung der Gemeinde. Und das sagt uns, was der Feind von außen zu zerstören so liebt. Denn die Herde ist, wie wir gesehen haben, Gottes durch Blut erkaufte Besitz. Und das Einzige, was die Welt nie ertragen kann, ist das Vergießen des Blutes von Gottes Sohn. Hast du das schon mal bemerkt? Wie das immer der Punkt ist? Eine Kirche, die Versöhnung mit Gott durch das Blut Christi betont, sie können die einfach nicht ertragen. Und der Druck von außen wird ständig versuchen, den Inhalt der Botschaft zu mindern. Die Botschaft von Versöhnung durch Christus allein. Und diejenigen, die von innen kommen, werden die Wahrheit verdrehen. Sie haben noch immer die Wahrheit, aber die wird ein bisschen verdreht. Was sie nicht ertragen können, ist eine Kirche, die sich hundertprozentig auf die Heilige Schrift stützt. Sie werden die Normen verdrehen. Sie werden zum Beispiel sagen, dass die Bibel nicht immer die Wahrheit spricht. Oder dass sie nicht bedeutet, was sie so ganz klar sagt. Oder dass man, um sie zu verstehen, spezielles Wissen und Training haben muss. Und auf die andere Weise versucht diese abtrünnige Kirche, die gibt es eine abtrünnige Kirche, die versucht es immer wieder die Bibel aus den Händen der wahren Kirche und der wahren Gläubigen zu nehmen. Hier steht, sie werden versuchen werden, die Jünger wegzuziehen. Habt ihr bemerkt, ich habe es schon zweimal ein bisschen betont, die Jünger. Also, es ist nicht so, dass sie bestrebt sind, eine Partei zu gründen, um einige Jünger nach sich zu ziehen. Nein, sie versuchen, die Zahl der Jünger wegzuziehen. Nach ihnen. Ah, wo habt ihr das Wort nach in den Evangelien gehört? Das Wort nach. Es ist Jesus' Wort. Kommt, sagt er zu Petrus und Jakobus und Johannes, kommt, folgt mir nach. Und das wollen die nicht. Die wollen eine Kirche, die von der Schrift abweicht, und dass die Jünger, die zu Jesus gehören, ihm nicht mehr folgen. Wir haben einen Herrn, hat sein Blut gegeben zur Vergebung, aber hat auch aufgerufen zur Nachfolge, zur Heiligung. Also sie wollen uns einen Ersatz-Jesus geben. Und der Schutz, sagt Paulus, der Schutz ist nicht neue Erfahrungen, nicht neue Kräfte, nicht neue Strukturen. Der Schutz ist einfach das alte apostolische Modell. Was habe ich 3 Jahre lang unter euch getan, sagt er. Erinnert ihr daran, ich habe nie aufgehört, euch zu ermahnen. Ich muss sagen, dass das Wort hier bedeutet meer als ermahnen. Es ist eigentlich viel meer, ermahnen hat bei ons wel immer so dieses Wort, diese Bedeutung. Hè? Pas auf. Aber es ist viel meer ein positives Wort. Es bedeutet die Wahrheit Gods behoedzaam, liebevol und überzeugend zu vermitteln. Um die auf die Menschen anzuwenden. Schlag mal nach in einer Konkordanz. Du wirst feststellen, so ist es. Es ist die Seelsorge, die Gottes Wort, Gottes Volk nahebringt. Das ist der Schutz. Und so geht er weiter, Vers 32. Ich vertraue euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das mächtig ist, das die Kraft hat, euch aufzubauen und euch das Erbe zu geben. Das ist euer Resource gegen die Wölfe von außen. Und die Abtrünnigen von innen, das mächtige Wort, das dich beschützen und aufbauen kann. Kurz zum Schluss, Nummer 5, 5 der Predigt, Vers 33. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben, mir und denen, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss. Im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Ist klar, oder? Paulus lebte so, wie er staat, um zijn eigen einkommen zu verdienen und seine Gefährten zu unterstützen. So lebt er. Nicht weil ihm kein anderes Leben erlaubt war. Nicht weil ihm kein anderes Leben möglich war. Paulus kommt nicht mit Klostergelübden. Nein. Er lebte so, waar er een klares woord van Jezus had, den er volgen wilde. De Heer Jezus had gezegd, geben is steliger als nemen. Also, 5e punt, die persoonlijke onderwerving onder das woord des Herrn. Das eigene woord des Herrn Jezus. En deze Satz könnte niet treffender zijn, als een Zusammenfassung all dessen, was er immer wieder gesagt hat. Nochmal, wir stehen an der Trennungslinie. Apostel sind nicht mehr da. Wir stehen vor der Aufgabe, apostolische Christen ohne Apostel zu sein. Was soll das bedeuten? Ich sage euch mal, was es für mich bedeutet. Und bitte, bitte Herr, es bedeutet dasselbe für dich, für euch. Der allgenügende Herr Jesus und sein allgenügendes Wort. Die allgenügende Herr Jesus, sein allgenügendes Wort. Nicht das eine oder das andere, sondern beides zusammen. Jesus und sein Wort. Hat Paulus nicht alles auf Jesus zurückgevoerd? Und stehen wir in seinen Dienst? Ja? Ja, weil wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Geht es um Versöhnung? Versöhnung erfolgt durch das Blut von Gottes Sohn. Geht es um die Nachfolge? Dann haben wir uns verpflichtet, ihm zu folgen. Und uns zu weigern, einem anderen zu folgen. Ist er unser Herr? Dann werden wir sein Worten gehorsam sein. Alles valt af, in zurück, wenn die Apostel wegziet. Auf Jesus. Richte dein Blick auf Jesus. Wir haben weer angefangen dieses Jahr. Im allerersten Sonntag, richte dein Blick auf Jesus. Und behalte ihn dort. Aber das hängt damit zusammen, was wir mit unserer Bibel tun. Denn obwohl Paulus vom Wort Gottes in vielerlei Hinsicht spricht, dies, meine Lieben, dies ist die Form, in der wir das Wort Gottes besitzen. Is dat mijn dienst? Dan darf ik geen tricks anwenden. Dan darf ik das Wort Gottes niet verdrehen. Dat is dem entspricht, niet zo verdrehen, dat is dem entspricht, was ik kenne, hören wil. Geht es darum, Jesus zu gefallen? Dann geht es um das Evangelium seiner Gnade. Geht es darum, den Irrtum entgegenzuwirken, die von der Norm abweichen will? Nun, dann ist es Lehre und Rat aus dem Wort allein, das für uns Macht hat. Das ist interessant, hè? Die einzige Stelle in seiner Predigt, an der Paulus von Macht spricht, in der Kirche, ist das Wort. Das hat Macht, unser Erbe aufzubauen und zu bewahren. Und wenn es darum geht, als Christ zu leben, müssen wir uns an die Worte unseres Herrn erinnern. Ich kann mir vorstellen, das war eine lange Predigt. Du wirst dich nicht alles erinnern, aber wir können es einfach machen. Wir haben zwei Lieder gesungen. Oder wir haben ein Lied gesungen und jetzt kommt noch ein zweites Lied. Und ich habe zwei Zeilen aus die zwei Liedern ausgesucht. Und die möchte ich euch zum Schluss mitgeben, damit du es enthalten kann. Die erste ist ein Bekenntnis. In Christus ist mein ganzer Halt. Du, Christus, bist alles, was ich brauche. Und die andere Zeile ist ein Lob. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Also die zentrale Bedeutung des Herrn Jesus und die Vollkommenheit von Gottes Wort. Nicht das eine oder das andere, sondern beide zusammen. Amen.